Ja, dann möchte ich euch ganz, ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus, auch alle Geschwister im Online-Meeting und auch alle Geschwister hier in Adelberg. Ja, wir haben ja letztes Mal begonnen, den Psalm 50 miteinander zu betrachten. Diesen Psalm, der in seinem Charakter prophetisch ist. Wir haben gesehen, wir können ihn vergleichen mit einem oder ist so eine Art Sendschreiben an das Volk Gottes, vergleichbar mit den Sendschreiben in Offenbarung Kapitel 2 und 3, die wir haben an die sieben Gemeinden. Und lasst uns zu Beginn nochmal den Bibeltext aufschlagen und uns den ganzen Psalm vor unsere Herzen stellen. Ich möchte lesen Psalm 50. Psalm 50, ein Psalm von Asaf. Der Mächtige, Gott, der Herr, hat geredet und die Erde gerufen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, ist Gott hervorgestrahlt. Unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft den Himmel droben zu und der Erde, um sein Volk zu richten. Versammelt mir meine Frommen, die meinen Bund geschlossen haben, beim Opfer. Und die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit, denn Gott ist es, der richtet Sela. Höre mein Volk, und ich will reden, Israel, und ich will gegen dich zeugen, ich bin Gott, dein Gott. Nicht wegen deiner Schlachtopfer tadle ich dich, und deine Brandopfer sind beständig vor mir. Nicht werde ich Stiere nehmen aus deinem Haus oder Böcke aus deinen Hürden, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel der Berge und das Wild des Feldes ist mir bekannt. Wenn mich hungerte, ich würde es dir nicht sagen, denn mein ist der Erdkreis und seine Fülle. Sollte ich das Blut von Stieren essen? Und das Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Lob und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Bedrängnis. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Satzungen herzusagen und meinen Bund in deinen Mund zu nehmen? Du hast ja die Zucht gehasst, und meine Worte hinter dich geworfen. Wenn du einen Dieb sahst, so gingst du gern mit ihm um, und dein Teil war mit Ehebrechern. Deinen Mund ließest du los zum Bösen, und trug flocht deine Zunge. Du saßt da, redest gegen deinen Bruder, gegen den Sohn deiner Mutter, stießest du Schmähung aus. Dieses hast du getan, und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du, ich werde dich strafen und es dir vor Augen stellen. Merk doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße und kein Retter da sei. Wer Lob opfert, verherrlicht mich, und wer seinen Weg einrichtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ja, nochmal ganz kurz zum Überblick über diesen Psalm. Dieser Psalm können wir insgesamt aufteilen in drei Teile. Und zwar der erste Teil ist in Vers 1 bis Vers 6. Gott kommt und sammelt sein Volk zum Gericht. Wir finden hier einen wichtigen Grundsatz verwirklicht in der Regierung Gottes, den wir in 1. Petrus 4, Vers 17 lesen, dass das Gericht am Hause Gottes anfängt. Bevor Gott diese Welt richtet, bevor Gott die Menschen richtet, die im Unglauben verharrt sind, die das Evangelium abgelehnt und verworfen haben, richtet Gott zunächst diejenigen, die er errettet hat und die ihm am nächsten zu seinem Herzen sind. Genau diesen Grundsatz finden wir auch hier in diesem Psalm. Gott kommt und sammelt sein Volk zum Gericht. Und es passieren zwei Dinge in diesem ersten Abschnitt. Es wird uns als erstes der Richter vorgestellt. Und Gott selber, seine Vorstellung als Richter, die dient einem zweifachen Zweck. Es soll seinem Volk klar machen, wer der Richter ist und dass er das Recht, die Fähigkeit und die Macht hat, Gericht zu üben und auch das Urteil zu vollstrecken. Das Zweite, was aber dem Volk dadurch deutlich gemacht werden soll, auf die Art und Weise, wie sich Gott vorstellt, ist, dass ihnen noch einmal ganz bewusst werden soll, Gott allein ist aller Anbetung, aller Ehrfurcht und aller Hingabe und Liebe wert. Und das macht damit die Schuld und das Versagen des Volkes umso schwerwiegender und schlimmer. Denn dieser Gott, der kommt zum Gericht für sein eigenes Volk, erhebt eine zweifache Anklage gegen sein Volk. In den Versen 7 bis 13 die erste Anklage Gottes, die Sünde des Formalismus. Das heißt, das Volk wehrt die äußere Form, mit ihren Lippen verehren sie Gott, aber ihr Herz ist von dem weit entfernt, was über ihre Lippen kommt. Und in den Versen 16 bis 21 haben wir dann die zweite Anklage Gottes, die zweite falsche Form der Anbetung, nämlich Heuchelei, wenn das Bekenntnis und das Leben nicht miteinander in Übereinstimmung sind. Wollen wir uns noch mal ein paar Gedanken machen zu der ersten Form der falschen Anbetung, der Sünde des Formalismus. Zuerst zeigt Gott in Vers 8 auf, was nicht die Ursache dafür ist, dass er sie anklagt. Er klagt sie nicht an, weil sie ihm Opferhandlungen, Opfer darbringen. Die äußere Form, welche Tiere sie zum Beispiel geopfert haben, an welchen Tagen, und auch die Anzahl, all das hat mit seinen Anordnungen übereingestimmt. Das Volk hat also nicht seine gottesdienstlichen Pflichten vernachlässigt oder war sonst in irgendeiner Form nachlässig. Sondern die Anklage richtet sich nicht, dass sie Opfer dargebracht haben, sondern wie sie dargebracht haben. Gegen die Haltung, gegen die Motivation, mit der sie Gott ihre Opfer darbrachten, ihre Anbetung, ihren Gottesdienst ausüben. Und dann ist interessant, dass Psalm 50 ganz großen Wert darauf legt, dass die Ursache falscher Anbetung, egal ob es jetzt Formalismus ist oder Heuchelei, immer begründet liegt in einem falschen Gottesbild. Und das ist das, was Gott hier seinem Volk deutlich macht in den Versen 9 bis 12. Dass die Ursache für ihre falsche Anbetung, für die Anbetung, die Gott nicht annehmen kann, für die Sünde des Formalismus letztendlich ist, dass ihr Bild von Gott, ihr Denken über Gott nicht aus dem Wort Gottes kommt, nicht aus dem, was Gott über sich selbst geoffenbart und mitgeteilt hat, sondern sie haben letztendlich ein zutiefst heidnisches Gottesbild übernommen. Und zwar haben sie gedacht, dass Gott durch Menschenhände bedient werden kann. Letztendlich, dass Gott, die Gottheit vom Menschen abhängig ist. Gott braucht die Opfer, die sein Volk darbringt. Gott braucht die Opfer, die der Mensch ihm darbringt. Und da steckt sozusagen folgendes Denken dahinter. Der Mensch geht in Vorleistung. Der Mensch bietet Gott sozusagen etwas an, er leistet etwas für Gott. Und Gott hat letztendlich darauf doch bitteschön zu reagieren. Er hat das, was der Mensch leistet, das, was der Mensch tut, das hat er doch bitteschön anzuerkennen und entsprechend wohlwollend darauf zu reagieren. Aber das macht letztendlich Gott zu einem Schuldner des Menschen. Gott wird schuldig, auf den Menschen und seine dargebrachten Gaben zu reagieren, und damit wird Gott vom Menschen abhängig. Und wenn wir ganz ehrlich sind und uns einmal selber prüfen, dann ist das auch ein Denken, vor dem auch wir als Christen keineswegs gefeit sind. Wie oft denken wir zum Beispiel, wenn ich jetzt so und so viel spende, dann muss doch Gott darauf reagieren. Oder ich gebe mich doch Gott so hin, dann muss er doch jetzt meinen Dienst segnen, dann müssen doch Menschen zum Glauben kommen. Oder wenn ich das und das tue, dann muss doch Gott darauf reagieren, dann muss doch Gott darauf unbedingt antworten, dann muss er handeln, dann muss er segnen. Wie oft meinen wir auch, Gott gegenüber in eine Vorleistung zu treten und dass Gott sozusagen pflichtschuldig uns gegenüber wird. Und das ist dieses falsche Denken, das dann zu Formalismus führt. Und jetzt macht Gott in den Versen 9 bis 12 Folgendes. Er zeigt dem Volk seine Erhabenheit über seine Schöpfung. Und er zeigt seine Allgenugsamkeit. Wir haben letztes Mal darüber nachgedacht, dass im Neuen Testament, im 1. Timotheusbrief in Kapitel 1 und in Kapitel 6, das mit einem besonderen Ausdruck Gott zeigt. Er nennt sich selber der glückselige Gott. Das heißt, Gott ist in sich vollkommen glückselig. Gott braucht nichts und er braucht niemanden. Gott braucht den Menschen nicht, er braucht unseren Dienst nicht. Der Mensch kann Gott nichts hinzufügen, Gott ist nicht abhängig von seinem Geschöpf Mensch, sondern es ist genau umgekehrt. Es ist der Mensch, der ganz abhängig ist von Gott. Und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, weil das so tief auch in unserem Fleisch verankert ist, weil das Wesen der Religion ist. Die Religion meint, dass der Gott sich in der Hand des Menschen befindet und dass der Mensch sozusagen über seine Gottheit verfügen kann und dass die Gottheit sozusagen der Erfüllungsgehilfe des Menschen ist. Aber die Bibel lehrt uns das völlige Gegenteil. Nicht der Mensch hat Gott in seiner Hand und kann über ihn verfügen, nach seinem Gutdenken, sondern der Mensch ist ganz in der Hand eines souveränen Gottes, ist ganz von diesem Gott, von seinem Wirken, seinem Walten, seinem Schenken abhängig. Und das ist das, was Gott in den Versen 9 bis 12 seinem Volk deutlich macht. Und dann kommt er eben in den Versen 14 und 15, zeigt er auf, was dann echte Anbetung ausmacht. Und echte Anbetung zeigt uns, dass es Gott nicht um unsere Gaben geht, sondern Gott will unser Herz. Und die Gaben, die wir Gott darbringen, die sollen Ausdruck sein von unserer Liebe, unseren Zuneigungen, unserer Bewunderung, unserer Wertschätzung, unserer Empfindungen für Gott. Calvin hat es in seinem Psalmkommentar so formuliert: Wenn aber den äußerlichen Handlungen die innere Wahrheit fehlt, so verschmäht sie Gott mit Recht. Und das ist genau die Schuld des Volkes, die wir in der ersten Anklage finden. Es ist eine zweifache Schuld. Es ist erstens mangelnde Erkenntnis Gottes. Und diese mangelnde Erkenntnis Gottes führt zu dem, was Calvin nennt, das Fehlen der inneren Wahrheit. Und wenn wir uns jetzt Gedanken machen, das Thema Anbetung ist ja heute in allen christlichen Kreisen das große Thema, dann beobachten wir ja heute eine Professionalisierung der Anbetung. In vielen Kreisen gibt es gewaltige Orchester, immer größere und beeindruckende Chöre. Man braucht eine Band mit immer teurerem und entsprechendem Equipment, am besten einer ausgeklügelten Lightshow. Und vieles heute hat eine beeindruckende äußere Form. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, und da möchte ich jetzt besonders auch die Herzen und Gewissen derer ansprechen, die mit der Brüderbewegung verbunden sind und sympathisieren. Dann ist ja ein Grund dafür, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Praxis und das Verständnis, das die Brüderbewegung von Anbetung hat, dem biblischen Verständnis von Anbetung und auch der Form der biblischen Anbetung und dem Inhalt von allen christlichen Gruppierungen am nächsten kommt. Und trotzdem ist für uns gerade diese Sünde des Formalismus eine ganz große Gefahr. Es ist auch interessant, was in Johannes 4 bei dieser Auseinandersetzung mit dieser samaritischen Frau an dem Jakobsbrunnen der Herr Jesus zu ihr sagt. Er sagt zu ihr, ihr betet an und wisst nicht, was. Wir beten an und wissen was. Und deswegen die große Frage auch an uns, trifft dieses Urteil des Herrn Jesus auf uns auch zu? Wir beten an und wir wissen aber gar nicht, wen wir anbeten. Oder kann von uns gesagt werden, wir beten an und wir wissen, was und wen wir anbeten. Kennen wir wirklich den Vater? Kennen wir unseren Herrn und Heiland Jesus Christus? Und wachsen wir und sind auch bestrebt ständig in der Erkenntnis seiner selbst, so wie es zum Beispiel 2. Petrus 3, Vers 18 fordert, zu wachsen? Ist das zum Beispiel auch das große Herzensanliegen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir stille Zeit machen, weil wir wirklich den Vater, weil wir wirklich unseren Herrn und Heiland Jesus Christus immer besser kennenlernen wollen, um wirklich zu wissen, wen und was wir anbeten? Und wenn man jeden Sonntag zusammenkommt, um anzubeten, dann ist ja die Gefahr von Routine, von Gewohnheit, dass es letztendlich eine geistliche Pflichtübung ist, sehr groß. Und müssen wir uns da nicht fragen, wenn die Dinge immer in den gleichen leeren Formen ablaufen, oder wenn wir zusammenkommen zum Anbeten, geschieht es wirklich aus tiefstem Herzen? Sind wir bewegt, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus und mit seinen Leiden beschäftigen? Wie sieht es aus, wenn wir sonntagmorgens zusammenzukommen, um anzubeten mit den Zuneigungen unseres Herzens? Darf ich mich und dich heute Morgen einmal ganz persönlich fragen, mit welchen Empfindungen bist du heute Morgen gekommen? Und spiegelt die Anbetung das wider, dass wir ausdrücken, was der Herr Jesus für uns ist, was er für dich und mich bedeutet, dass das wirklich aus einem ehrlichen, von ihm zutiefst ergriffenen, von ihm zutiefst bewegtem Herzen kommt? Oder waren wir einfach eine äußere Form, aber es fehlt uns genauso an der inneren Wahrheit? Und dann muss uns das, dieses Gerichtsurteil, das Gott hier über sein Volk im Alten Testament trifft, dann muss uns das genauso zur Warnung sein und muss uns genauso erschrecken. Deswegen lasst uns wirklich darum flehen, auch darum ringen im Gebet, Herr, bewahre uns vor der Sünde des Formalismus. Bewahre uns davor, dass fromme, tolle Worte über unsere Lippen kommen, aber unsere Herzen leer und doch so weit von dir entfernt sind. Und es bringt uns zur zweiten Anklage Gottes. Oder vorher noch kurz die Frage, wenn der Herr Jesus heute zum Gericht kommen würde, Jede Versammlung, die heute Morgen zusammengekommen ist, um bewusst anzubeten. Und der Herr Jesus wäre gekommen und hätte das Herz von jedem Teilnehmenden offenbar gemacht. Was hätte er gefunden? Was hätte er bei dir und mir gefunden? Und das bringt uns dann zur zweiten Anklage Gottes in den Versen 16 bis 21. Wobei auch hier ist interessant, einmal genau zu lesen. Es heißt in Vers 16 nicht, zu den Gottlosen aber spricht Gott. Also einfach einer Mehrzahl, einer allgemeinen, unbestimmten Gruppe, sondern es heißt, zu dem Gottlosen spricht Gott. Einzahl. Das heißt, es ist jetzt hier nicht einfach eine allgemeine Anklage gegen eine nicht näher bestimmte Gruppe. Und wenn eine nicht näher bestimmte Gruppe angeklagt wird, dann ist es sich ja immer leicht, sich zu verstecken und zu sagen, ja, das betrifft ja nicht mich persönlich. Aber hier ist das Interessante, dass Gott den Gottlosen, das heißt die einzelne Person, ganz bewusst anspricht. Das heißt, sein Wort, das, was in diesem Psalm, die Botschaft dieses Psalmes, soll jetzt jedes einzelne Herz und Gewissen treffen. Es soll den Einzelnen überführen und zur Buße und zur Umkehr leiten. So, was ist jetzt das Problem des Gottlosen? Was ist das, die Anklage gegen den Gottlosen? Da heißt es als erstes, was hast du meine Satzungen herzusagen und meinen Bund in deinen Mund zu nehmen? Du hast ja die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Das heißt, der Gottlose ist dadurch gekennzeichnet durch Lippenbekenntnisse. Er benutzt eine fromme Sprache, er verwendet biblische Begrifflichkeiten. Er zitiert Gottes Wort, aber sein Leben, sein praktischer Lebenswandel spricht eine ganz andere Sprache. Und wisst ihr, wenn wir heute Morgen schauen, wie viele Menschen kommen da zusammen? Die singen all die frommen Lieder. Die singen, Jesus ist Herr. Aber in ihrem Leben spielt der Herr Jesus überhaupt keine Rolle, weil sie nicht einmal an ihn glauben. Wie viele singen heute Morgen, wenn sie die alten Lieder singen, von seiner Erlösung, von seinem Blut, das er vergossen hat, dass er für sie gestorben ist, die aber letztendlich sagen, damit haben wir überhaupt nichts zu tun und wollen nichts damit zu tun haben. Und das ist die Sünde der Heuchelei. Man führt ein Bekenntnis auf den Lippen, aber das Leben und die eigentlichen Überzeugungen widersprechen dem voll. Da heißt es in Vers 17, du hast ja Zucht, oder man kann übersetzen, Unterweisung, Zurechtweisung. Das heißt, dass Gott ermahnt, dass Gott unterweist, dass Gott belehrt, dass korrigiert. Das hast du gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Ihr alle kennt es, was es bedeutet, etwas hinter sich zu werfen. Das drückt letztendlich aus, ich will damit nichts zu tun haben. Es ist eine Haltung der Verachtung, keine Bereitschaft, sich unter das Wort Gottes zu beugen. Das Wort Gottes auf das eigene Herz anzuwenden, treu und gehorsam gegenüber dem Wort Gottes und dem Willen Gottes zu sein. Und es bringt uns ja auch wiederum, wenn wir in die Christenheit blicken, wie ist es denn in den Kreisen, wo Lobpreis und Worship so hochgehalten wird? Ist ja interessant, es sind ja nicht gerade die Kreise, die besonders gekennzeichnet sind durch ein Leben in der Heiligung. Es sind auch nicht die Kreise, die leider dadurch gekennzeichnet sein, dass sie besonders gehorsam gegenüber Gottes Wort wären. Wie schnell sind es gerade die, die voller Begeisterung worshipen und Lobpreisen, wo du dann immer hören willst, ja, es geht um den Geist, nicht der Buchstabe. Das ist doch gesetzlich, so gesetzlich darf es ja nicht sein. Das ist unsere Freiheit in Christus. Es muss uns aber bewusst sein, es ist Gott äußerst verhasst, wenn man seine Worte im Mund führt, aber nicht nach seinen Worten lebt. Wenn die fromme Sprache, das Gebrauchen der Bibel und biblischer Begriffe zum Deckmantel für das Böse und das Sündigen wird. Und wir können hier aus dieser zweiten Anklage eine ganz, ganz wichtige Lektion auch für uns lernen. Anbetung und ein Leben in der Heiligung gehören untrennbar zusammen. Und es ist interessant, im Alten Testament klagt Gott immer und immer wieder gegen diese Sünde der Heuchelei. Dass das Volk ihm Opfer darbringt, aber dass sie überhaupt nicht danach leben. Ich möchte euch drei Stellen dazu lesen, wo das im Alten Testament auf besonders eindrückliche Weise geschildert wird. Als erstes Jesaja Kapitel 1, ab Vers 10. Und achtet auch mal darauf, wie Gott hier, in dem Fall die Verantwortlichen, die seinem Volk vorstehen, wie er sie anredet. Da sagt dann Vers 10, hört das Wort des Herrn, Vorsteher von Sodom, horcht auf das Gesetz unseres Gottes, Volk von Gomorra. Wozu soll mir die Menge euer Schlachtopfer, spricht der Herr? Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt und am Blut von Stieren und Lämmern und jungen Böcken habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer hat dies von euren Herzen gefordert, meine Vorhöfe zu zertreten? Bringt keine wertlose Opfergabe mehr, Räucherwerk ist mir ein Greuel, Neumond und Sabbat, das Berufen von Versammlungen, Frevel und Festversammlungen kann ich nicht ertragen. Eure Neumonde, eure Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden, ich bin des Tragens müde. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Selbst wenn ihr das Gebet vermehrt, höre ich nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir die Schlechtigkeit eurer Handlungen aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes zu tun. Trachtet nach Recht. Leidet den Bedrückten. Verschafft Recht der Weise, führt die Rechtssache der Witwe. Also hier sagt Gott deutlich, ihr könnt aufhören mit euren Opfern. Eure Opfer interessieren mich überhaupt nicht, wenn euer Leben letztendlich genau das Gegenteil davon ausdrückt. Wenn ihr beständig euch auflehnt gegen mein Wort, gegen meine Ordnungen, gegen meinen Willen und sowohl mir als auch eurem Nächsten Unrecht tut und beständig sündigt. Dann eine zweite Stelle aus dem Propheten Micha. Micha Kapitel 6. Micha war ja ein Zeitgenosse vom Propheten Jesaja. Micha Kapitel 6, die Verse 7 und 8. Wird der Herr wohlgefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Strömen Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Und auch hier wiederum diese Anklage Gottes, Ströme von Öl. Tausende von Opfern, es ist null und nichtig in den Augen Gottes, wenn unser Leben eine andere Botschaft spricht. Und als letztes noch die vielleicht eindrücklichste Stelle aus dem Propheten Amos, Kapitel 5, ab Vers 21. Und achtet auch hier einmal wieder auf die Klarheit der Sprache. Amos Kapitel 5, Vers 21. Ich verschmähe eure Feste und eure Festversammlungen mag ich nicht riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer und eure Speisopfer opfert, habe ich kein Wohlgefallen daran, und das Friedensopfer von eurem Mastvieh mag ich nicht ansehen. Tu den Lärm deiner Lieder von mir weg, und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören, aber das Recht wälzt sich einher wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein immer fließender Bach. Habt ihr mir 40 Jahre in der Wüste Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht, Haus Israel? Ja, ihr habt den Ziggurat, euren König, und den Kion, eure Götzenbilder getragen, das Sternbild eures Gottes, die ihr euch gemacht hattet. Und hier genau das Gleiche, sie halten Festversammlungen ab. Und Gott empfindet es als Lärm. Nimm hinweg den Lärm deiner Lieder. Das Spiel deiner Harfen, ich mag's nicht mehr hören. Warum? Auf der einen Seite haltet ihr eure Feste ab, bringt mir Opfer dar. Und auf der anderen Seite betet ihr aber gleichzeitig Götzen und Götzenbilder an. Und das ist Gott etwas so Verhasstes, wenn wir sozusagen nach außen, nach vorne ein entsprechendes Bekenntnis ablegen, wie wir ihn lieben, wie wir ihn verehren, aber unser praktisches Leben genau das Gegenteil zeigt und erweist. Und in Vers 18 bis 20 bringt jetzt Gott 6 Beispiele für die Übertretung des Bundes. Sie sind immer paarweise zusammengestellt. Und allein das erste Beispiel ist interessant. Da heißt es in Vers 18, wenn du einen Dieb sahst, so gingst du gern mit ihm um. Und dein Teil war mit den Ehebrechern. Das heißt, das Erste, was Gott hier beim Gottlosen beklagt, ist mangelnde Absonderung. Es geht hier nicht darum, dass unbedingt der Gottlose persönlich ein Dieb war, Diebstahl begangen hat oder ein Ehebrecher war, Ehebruch begangen hat. Übrigens ein Verstoß gegen das 8. Gebot und gegen das 7. Gebot. Sondern was Gott hier anklagt, ist, dass der Gottlose keine Schwierigkeiten hat, mit solchen Leuten Gemeinschaft zu pflegen. Dass der Gottlose diese Leute gebilligt hat. Dass er sich letztendlich mit ihnen an ihrem Handeln gefreut hat, statt dieses Handeln zu verurteilen. Denn was war die Verantwortung des Volkes Gottes, auch im Alten Testament nach dem 5. Mosebuch? Da lesen wir sehr oft den Satz, du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. 1. Korinther 5 im Neuen Testament genau die gleiche Wahrheit. Es ist die Verantwortung von uns Gläubigen, nicht Gemeinschaft mit dem Bösen zu haben. Von Sünde, vom Bösen uns abzusondern. Und wie wir mit Menschen und mit welchen Menschen wir Gemeinschaft und Umgang haben, das zeigt sehr viel darüber auf, wie wir über bestimmte Sünden denken oder über das Böse denken oder nicht denken. Was sagt zum Beispiel Psalm 1? Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünde und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Aber das haben diese Gottlosen genau gemacht. Sie haben sich sogar wohlgefühlt im Rat der Gottlosen. Sie sind mit den Menschen, die zum Sündigen gegangen sind, sogar gemeinsam den Weg gegangen. Und sie hatten auch kein Problem damit, bei den Spöttern zu sitzen. Und das zeigt, dass ihnen letztendlich Gott nichts wert war. Sie missachteten Gottes Heiligkeit und es macht ihre eigene Haltung zur Sünde offenbar. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, was in 1. Korinther 15, Vers 33 steht. Und das ist etwas, das wir unseren jungen Leuten immer wieder auch sagen müssen. Da spricht Paulus eine ganz entscheidende Warnung aus. Lasst euch nicht verführen. 1. Korinther 15, Vers 33. Böser Verkehr, oder Luther übersetzt, böser Umgang verdirbt gute Sitten. Es hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir Ungläubigen das Evangelium weitergeben wollen, aber es ist einfach im Normalfall so. Und wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns, der eine Zeit lang regelmäßig Umgang mit Ungläubigen hat, mit Gottlosen hat, ohne ihnen das Evangelium zu sagen, dann könnt ihr euch selber fragen, beeinflusst euer Leben mehr den Gottlosen? Oder ist es nicht ehrlicherweise so, dass der Gottlose mehr euer Leben beeinflusst und beginnt zu prägen? Und das ist genau das, was Paulus meint, und er sagt ganz klar, lasst euch nicht verführen. Böser Verkehr hat immer zum Ergebnis, dass er die guten Sitten, die guten Angewohnheiten verdirbt. Weil das dann massiv auf unser Denken und unser Handeln abfährt. Und das ist genau das, was Gott hier dem Gottlosen vorwirft. Er sagt letztendlich, Gottloser, du benutzt dein Wort, mein Wort in deinem Mund. Aber dass du letztendlich mich gar nicht liebst, dass es dir gar nicht um mich geht, das zeigt dein Umgang, weil du kein Problem hast, einfach mit Sündern gemeinsam den Weg zu gehen, im Kreis der Spötter zu sitzen, auch wenn du selber nicht spottest, aber du erträgst es recht gut. Dann in Vers 19 und 20, auch eine der ganz, ganz großen Gefahren, die Sünden mit dem Mund. Und auch hier wird ja wiederum ein drastischer Gegensatz aufgezeigt. Auf der einen Seite hat der Gottlose das heilige Wort Gottes in seinem Mund und auf der anderen Seite benutzt er seinen Mund, seine Lippen, seine Zunge als Werkzeug gegen seine Nächsten. So wie es auch Jakobus beschreibt, ja, dass unsere Zunge oft eine Quelle ist, was nicht sein kann, wo süßes Wasser, wir können wunderbar lieblich über Gott reden und gleichzeitig bitteres Wasser hervorkommt, nämlich Gift für unsere Nächsten. Hier haben wir Sünde gegen das 9. Gebot. Oder auch Paulus in Römer 3 sagt ja, ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Und wie oft kommt es auch unter uns Gläubigen vor, Lügen, die Sünde des Klatsches, Tratsches, dass wir durch unsere Worte andere kränken, dass sie letztendlich wie Giftpfeile sind oder wie Schlangengift, das wir versprühen, dass der Nächste verhöhnt wird, schlecht über ihn geredet wird und so weiter und so fort. Und Vers 20 sagt ja dann noch was Interessantes, sogar derjenige, der unserem Herz noch am nächsten sein sollte, der Bruder, der Sohn, der Mutter, selbst für dem macht das Gift der Zunge keinen Halt. Also hier dieser große Widerspruch auf der einen Seite Gottes Wort im Mund zu führen, Gott mit lieblichen Worten anzubeten, zu loben und zu preisen und gleichzeitig das gleiche Körperorgan letztendlich ein giftiger Pfeil, wenn es um unsere Mitgeschwister, ich sage es neutestamentlich, und um unsere Nächsten geht. So, und dann kommt wiederum ein interessanter Punkt. Was ist die Wurzel all dessen? Was ist die Wurzel des Übels? Und jetzt kommt er wiederum drauf zu sprechen, das Problem des Gottlosen ist ebenfalls, dass er ein falsches Gottesbild hat. Vers 20, dieses hast du getan, und ich schwieg. Das heißt, Gott lässt den Gottlosen für eine Zeit gewähren. Das ist das, was diese Eigenschaft, die die Bibel nennt, Gottes Langmut. Gottes Langmut bedeutet, dass Gott das Recht und auch die Macht und die Fähigkeit hat, zu strafen, zu richten. Aber Gott hält dieses Recht und auch diese Macht zurück. Gott schiebt in seiner Gnade, in seiner Langmut das Urteil über die bösen Taten auf und vollstreckt es nicht sofort. Und die Bibel sagt uns sowohl in Römer 2 als auch in 2. Petrus 3, dass Gott aus einem Grund langmütig ist, um die Menschen zur Buße zu leiten. Dass der Mensch umkehrt. Denkt an euer eigenes Leben. Hätte Gott zum Beispiel zugeschlagen, als ich 16 war, dann würde ich hier nicht stehen. Wenn Gott nicht langmütig gewesen wäre, würde ich hier nicht stehen. Wenn Gott sein gerechtes Gericht mir gegenüber nicht zurückgehalten hätte, um mich zur Buße zu leiten, dann würde ich hier nicht stehen. Und dann wird keiner wahrscheinlich von euch weder in Ahlen sitzen, in Adelberg sitzen oder in Online-Meetings sitzen. Und deswegen sagt auch Petrus, achtet die Langmut Gottes für Errettung. Das ist die eine Seite. Gottes Langmut führt dazu, dass Menschen Buße tun oder ist ein Mittel, das Gott benutzt, um Menschen zur Buße zu leiten. Es gibt aber eine andere Seite, dass der Gottlose Gottes Langmut meint, dass Gott damit sein Verhalten billigt, sozusagen sein Einverständnis, seine Zustimmung zu seinem Verhalten, zu seinem Weg, zu seinem Wandel erklärt. Dieses typische Denken, weil ja Gott nichts macht, kann ich ja weiter so verfahren, dann kann es ja nicht so schlecht und falsch sein, den Weg, den ich gehe. Und dann heißt es hier interessant in Vers 20, du dachtest, ich sei ganz wie du. Also weil Gott nicht eingreift, nicht handelt, nicht richtend eingreift, zieht der Gottlose den Schluss daraus, ja, Gott ist ja so wie wir. Er duldet das, er billigt das. Und damit missachtet der Gottlose wiederum die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes und er zieht den Menschen herab auf sein Niveau, auf seine Ebene. Und das führt zur falschen Anbetung in Form der Sünde, der Heuchelei. Aber dann sagt Gott ganz klar, ich werde dich strafen und es dir vor Augen stellen. Und dann kommt in Vers 22 diese Warnung, mag doch dies, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht zerreiße. Und hier wird jetzt Gott sozusagen dargestellt im Bild eines Löwen, der zerreißt, der seine Beute zerreißt, so der Gottlose, wenn Gott beginnt, ihn zu richten. Und kein Retter da sei. Das zeigt diesen ganzen Ernst auf der Sünde der Heuchelei, die Gott so verhasst ist, wenn wir nicht umkehren, wenn Menschen nicht umkehren, egal wie viele fromme Lieder sie singen, wie viele Feste sie feiern, wie Weihnachten, Ostern, was weiß ich, Gott wird kommen zum Gericht und wird sie wie ein Löwe seine Beute, seinen Raub zerreißen. Und wenn sie nicht umkehren, Buße tun und ihr ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus und sein Erlösungswerk setzen, dann wird kein Retter für sie da sein. Jetzt möchte ich die letzten Minuten aber noch kurz dazu verwenden, nochmal auf die Verse 14, 15 und 23 eingehen auf die wahre Anbetung. Denn das ist ja auch das Wichtige, was wir lernen sollen. Wir sollen auf der einen Seite, soll uns dieser Psalm einen Spiegel vorhalten. Er soll aufdecken, wo wir selber der Sünde des Formalismus, der Sünde der Heuchelei anhängen, dass wir da umkehren. Und er will uns ja dann zur wahren Anbetung Gottes führen. Und was sind die Kennzeichen der wahren Anbetung nach Psalm 50? Als erstes heißt es, opfere Gott Lob. Und hier steht im Hebräischen ein ganz spezieller Ausdruck, der vorkommt in 3. Mose Kapitel 7, Vers 12, wo es geht um das Gesetz des Friedensopfers. Das Friedensopfer war eines von den zwei großen Schlachtopfern. Es war ein freiwilliges Opfer. Das Friedensopfer und das sogenannte Friedensopfer als Form eines Lob- und Dankopfers war nicht vorgeschrieben, sondern der Opfernde konnte es freiwillig bringen als Ausdruck seiner Hingabe und seiner Liebe zu Gott. Und das ist das Erste, was Anbetung nach den Gedanken Gottes sein soll. Es soll Ausdruck unserer Hingabe, Ausdruck unserer Liebe zu Gott sein. Dann, was bedeutet Anbetung? Anbetung bedeutet im Grunde genommen, Gott etwas darzubringen, Gott etwas zu geben, um damit seine Huldigung, seine Würdigung, seine höchste Wertschätzung gegenüber Gott zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen verbindet die Bibel im Alten Testament als auch im Neuen Testament Anbetung immer mit dem Gedanken des Opferns, dass Gott etwas dargebracht wird. Der Begriff Anbetung kommt zum Beispiel zum ersten Mal in der Schrift vor in 1. Mose 22. Abraham und sein Sohn Isaak, und es steht damit im Zusammenhang, dass Gott seinen Sohn Isaak Gott darbringen soll. Ich möchte uns aber eine zweite Stelle lesen, die vielleicht nicht so bekannt ist, aus der das aber noch deutlicher wird. Und zwar schlagt einmal mit mir auf 1. Chroniker Kapitel 29. 1. Chroniker Kapitel 29, die Verse 10 bis 17. Da heißt es, und David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung, und David sprach: Gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Vaters Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und der Ruhm und der Glanz und die Pracht, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Königreich und du bist über alles erhaben als Haupt und Reichtum und Ehre kommen von dir. Du bist Herrscher über alles und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand ist es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen dich, wir rühmen deinen herrlichen Namen, denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermögen, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn wir sind Fremde vor dir und Beisassen, wie alle unsere Väter. Wie ein Schatten sind unsere Tage auf der Erde und es gibt keine Hoffnung, hier zu bleiben. Herr, unser Gott, diese ganze Menge, die wir bereitet haben, um dir ein Haus zu bauen für deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie und es ist alles dein. Und ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und Wohlgefallen hast an Aufrichtigkeit. Ich nun in Aufrichtigkeit meines Herzens habe ich dies alles bereitwillig gegeben und ich habe jetzt mit Freuden gesehen, dass dein Volk, das sich hier befindet, dir bereitwillig gegeben hat. Und hier haben wir ähnlichen Gedankengang wie in Psalm 50. Gott gehört alles. Und Gott gibt aus seiner Fülle in die Hand des Menschen. Und Anbetung bedeutet jetzt das, was der Mensch aus der Hand Gottes empfangen hat, dass er das Gott wiederum zurückgibt, um somit auszudrücken, Gott, du bist für mich alles. Du bist es würdig, du bist der Höchste und der Größte. Aus deiner Hand haben wir gegeben, und Vers 16 heißt zweimal, von deiner Hand ist es und deswegen hat es Volk gegeben. Und denkt auch, wie war es bei Abraham und Isaak? Wen musste Abraham opfern? Den Sohn der Verheißung. Den, den er von Gott auf eine übernatürliche Weise durch ein Wunder empfangen hat. Den sollte er Gott wieder geben. Und das steht in Verbindung mit Anbetung. Und so bedeutet Anbetung oder umfasst Anbetung unser ganzes Leben. Wir haben von Gott zum Beispiel Gesundheit bekommen, Kraft. Und es gehört dazu, dass ich die Gesundheit und die Kraft, die Gott mir geschenkt hat, wiederum für ihn einsetze, um ihm zu dienen, ihm zu leben. Und dadurch zeige ich, was mir dieser Gott wert ist, was dieser Gott für mich wirklich bedeutet, wie vortrefflich, wie herrlich, wie groß dieser Gott für mich ist. Und jetzt gehen wir in eine Stelle im Neuen Testament, Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 15. Eine der zentralen Stellen, wenn es um Anbetung im Neuen Testament geht, da heißt es in Hebräer 13, Vers 15, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Interessant, ich hoffe, ihr habt es bemerkt. Hier kommt wiederum der Ausdruck vor, Opfer des Lobes. Und wenn wir jetzt die Septuaginta lesen würden, quasi griechisch sprechende Juden wären, dann würde uns sofort auffallen, dass hier bei Opfer des Lobes im Neuen Testament genau der gleiche Ausdruck steht wie im Psalm 50 und wie in 3. Mose 7, Vers 12. Wahre Anbetung, der erste Punkt ist durch ihn. Damit ist gemeint der Herr Jesus. Und das heißt, sein Werk ist die Grundlage aller Anbetung. Sein Tod am Kreuz von Golgatha, das sagt uns Hebräer 10, Vers 19 ganz klar, dass der Jesus durch seinen Tod uns einen Weg gebahnt hat in das himmlische Heiligtum, so dass wir jetzt vor das Angesicht Gottes treten können, um unsere Gaben Gott darzubringen. Sein Tod ist die Grundlage, dass ein Mensch überhaupt Gott anbeten kann. Das Zweite ist aber auch, dass der Herr Jesus uns den Vater geoffenbart hat. Durch ihn bedeutet auch, was hat Gott in die Hand jedes Anbeters gegeben? Es ist sein Sohn. 2. Korinther 9, Vers 15, Dank für die unaussprechliche Gabe. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 7 sagt, dass den Gläubigen die Kostbarkeit Jesu Christi gegeben ist. Das heißt, Gott hat den Herrn Jesus, das, was der Herr Jesus ist, als Person und sein Werk uns gezeigt, sozusagen in unsere Hände gelegt. Und wir dürfen das jetzt, was das für uns bedeutet, was der Jesus für uns ist und was sein Werk für uns ist, das dürfen wir jetzt sozusagen Gott dem Vater wiederbringen. Mit Gott dem Vater über seinen Sohn reden, über das Werk seines Sohnes. Mit dem Vater die Kostbarkeit des Sohnes teilen. Das ist Anbetung im neutestamentlichen Sinne. Und durch ihn bedeutet auch nach Hebräer 13, Vers 20, dass der Jesus es ist, der die Anbetung in uns wirkt. Dann heißt es stets, beständig, nicht nur gelegentlich. Und wen beten wir an? Lasst es uns Gott darbringen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Im Zentrum der Anbetung steht immer der Vater und der Herr Jesus. Und wenn ihr heute mal die viele von den modernen Anbetungslieder anschaut, 90% des, was uns heute als Lobpreis, als Worship, als Anbetungslieder verkauft wird, ist es so, dass letztendlich beschrieben wird, was der Mensch tut. Ich bete dich an. Ich verneige mich vor dir. Ich bin ganz toll und deswegen lobe ich dich. Und so weiter und so fort. Ja, auch hier findet eine völlige inhaltliche Verdrehung statt. Sie nehmen den Menschen in den Mittelpunkt, sie beschreiben, was der Mensch tut. Unsere Anbetung soll aber ihn im Zentrum haben. Es soll darum gehen, wer er ist und was er getan hat. Wir wollen seine Werke, seine Person, seinen Charakter, seine Eigenschaften beschreiben. Und dann heißt es hier, es ist Opfer des Lobes. Und es wird hier genannt, die Frucht der Lippen. Frucht der Lippen meint, was unsere Lippen hervorbringen. Wir bringen Gott im Gegensatz zu den alttestamentlichen Gläubigen nicht ein Schaf, nicht ein Stier, nicht eine Taube oder eine Ziege dar, sondern was wir Gott darbringen, das sind Worte, die aus unserem Mund kommen. Und das spielt an, das ist eine interessante Stelle, Hosea 14, Vers 2. Da beschreibt es der alttestamentliche Prophet quasi so, dass über unsere Lippen kommt eine Herde von Jungstieren. Und was sind das für Worte? Es sind Worte, die seinen Namen bekennen. Der Name steht für das Wesen, der Charakter einer Person. Der Name ist Ausdruck dessen, wer jemand ist. Und bekennen bedeutet wörtlich eigentlich zusammen aussprechen mit das Gleiche sagen wie. Das heißt, anbeten bedeutet, dass ich zu Gott das Gleiche über ihn, über seinen Sohn Jesus Christus und über sein Werk sage, dass Gott uns in seinem Wort über sich, über seinen Sohn und über sein Werk gezeigt hat. Und ich tue das in einer bewundernden Weise, in einer Weise, wo meine Liebe, wo meine Bewunderung für diesen großen Gott und seinen großartigen Sohn zum Ausdruck kommt. Es geht in der Anbetung also immer darum, wer Gott ist und was Gott tut. Dann das Zweite, was Anbetung betrifft, bezahle dem Höchsten deine Gelübde, dass wir unsere Versprechen, unsere Zusagen, unsere Verpflichtungen in Treue und Gehorsam Gott gegenüber einhalten. Und dann rufe mich an, das Gebet, das Flehen zum Herrn am Tag der Bedrängnis in Situationen der Not, der Ausdruck völliger Abhängigkeit und gleichzeitig auch der Ausdruck völligen Vertrauens. Gott vermag, was der Mensch eben nicht vermag. Und dann haben wir die wunderbare Verheißung, ich will dich ja retten. Und die Folge dessen, dass Gott rettend, dass Gott handelnd eingreift, ist wiederum, und du wirst mich verherrlichen. Das heißt, alles, was Gott tut, alles, was Gott wirkt, führt am Ende wiederum dazu, dass Gott alle Ehre bekommt, dass der Vater und dass der Herr Jesus hoch erhoben wird, dass wir bewundernd in unseren Herzen uns vor ihm niederbeugen und dass wir das auch wiederum ihm gegenüber zum Ausdruck bringen. Das ist das wahre Wesen von Anbetung nach Psalm 50 und das schützt uns auch vor der Sünde des Formalismus und vor der Sünde der Heuchelei. Und es heißt in Johannes 4, dass der Vater Anbeter sucht. Und möge es Gott wirken in deinem und in meinem Leben, dass er dich und mich als Anbeter finden darf, die genau das widerspiegeln, dass Gott für sie alles ist, die Gott treu und gehorsam sind und die sich ganz abhängig von diesem Gott wissen. Amen.